ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Christian Busch.
Vielen Dank.
Sie sind Zufallsforscher, lehren und forschen unter anderem an der New York University. Wann ist Ihnen denn zuletzt der Zufall begegnet?
Der letzte große Zufall war die Liebe meines Lebens, meine Frau. Wir haben uns zufällig während der Pandemie wieder getroffen. Wir waren schon 12 Jahre lang Freunde, aber dann irgendwie haben wir uns wieder getroffen in New York. Und jetzt haben wir eine 18-monatige Tochter und ja, sind sehr glücklich dabei.
Glückwunsch, den Zufall also wirklich ausgenutzt. Sie forschen nämlich daran, wie man das im Privatleben, aber auch beruflich ausnutzen kann. Sie sind in Bergisch Gladbach geboren, in Heidelberg aufgewachsen. Aber so ein bisschen amerikanischer Akzent ist schon rauszuhören, glaube ich, oder?
Genau, meine Frau ist Amerikanerin. Unsere Tochter ist im Prinzip halb Amerikanerin, halb Deutsch. Wenn man dann auf Englisch ein bisschen denkt und es dann übersetzt, da kommt wahrscheinlich ab und zu so ein bisschen Denglisch bei raus.
Gar kein Problem. Alexander Fleming hat ja das Penicillin entdeckt, weil eine Petrischale mit einem Schimmelpilz verunreinigt war. Von solchen zufälligen Erfindungen gibt es jede Menge. Sowas meinen Sie dann auch, nicht nur im Privaten, ne?
Genau, und das ist ja das Spannende, weil oftmals, also was wir in unserer Forschung gesehen haben, ist, dass die erfolgreichsten, spannendsten Leute, die scheinen immer ein bisschen mehr Glück zu haben als andere. Und da war dann irgendwann die Frage, Mensch, gibt es da eine Wissenschaft dahinter? Gibt es da ein Muster dahinter, dass diese Geschichten von Penicillin, Viagra, aber auch von wie jemand CEO wurde, dass da immer so ein bisschen Zufall und Glück im Spiel war? Aber gibt es da ein Muster dahinter? Und das ist sehr anders, dieses Muster der Serendipität, des aktiven Glücks, sehr anders als dieses passive Glück, weil es eben aktiv auch getrieben werden kann.
Jetzt haben Sie gerade einen Fachbegriff genannt, nämlich Serendipität, müssen Sie nochmal genau erklären, haben die meisten wahrscheinlich noch nie gehört.
Genau, also es ist im Prinzip, normalerweise, wenn wir über Glück nachdenken, ist es eher so das Passive, so Geburtslotterie, da kommt sehr viel soziale Ungleichheit her, dass man im Prinzip irgendwo reingepackt wird und dann hat halt jemand mehr Glück als der andere oder die andere.
Ist ja auch so, für ganz viele Dinge können wir einfach gar nicht.
Genau, genau. Und man kann auch nie jemanden für Unglück beispielsweise verantwortbar machen, das haben wir alle, dass man irgendwie, und manche haben es halt leider mehr als andere, also ich denke, das ist wichtig, das auch zu betonen, dass es oftmals auch Unglücksspiralen gibt, aber dann gibt es eben auch die Serendipität, das ist das aktive Glück. Und da geht es eben eher darum, die Frage, wie gehe ich mit dem Zufall um? Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Café und Sie haben erratische Handbewegungen, wie ich sie so habe, und verschütten auf einmal einen Kaffee auf die Person neben Ihnen. Die Person guckt Sie ganz böse an, aber Sie haben so das Gefühl, da könnte was sein. Wissen nicht genau, was es ist, aber könnte was sein.
Na, erstmal sagt man Entschuldigung, glaube ich, ne? Dann kommt man vielleicht ins Gespräch.
Genau. Und, aber jetzt haben Sie ein paar Optionen. Sie können sagen Entschuldigung und gehen raus. Und denken sich, ah, was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen? Oder sie fangen die Konversation an, das wird die Liebe ihres Lebens, ihre Mitgründerin und so weiter. Der Punkt ist, wie gehen wir mit dem Zufall um und nehmen wir das in ein positives Ergebnis?
Also es hat ganz viel mit unserer persönlichen Einstellung zu tun. Das höre ich da schon mal raus, oder?
Genau, genau. Und da gibt es eben sehr viele Experimente auch. In dem einen Experiment beispielsweise haben die Leute genommen, die sich als Glückspilze bezeichnen und Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Und dann nehmen sie einen von beiden, also einen von jeder Gruppe und sagen, geh die Straße runter, geh ins Café, setz dich hin und dann werden wir unsere Konversation haben. Was sie nicht sagen ist, versteckte Kameras, die ganze Straße runter und im Café drin, vor dem Café ein Geldschein und im Café drin ein leerer Platz neben dem Tresen mit so einem tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann. Die haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten und potenziell kommt eine Möglichkeit raus, das wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café rein, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, war super. Geld auf der Straße gefunden, neuer Freund, potenziell neue Möglichkeiten. Pechvogel sagt nur, ist ja nichts passiert heute. Und das kennen wir ja alle, wenn Pärchen beispielsweise auf ein Event zusammengehen. Der eine sagt, Mensch, war super, tolle Freunde kennengelernt. Andere, ja, war langweilig.
Christian Busch ist bei uns Zufallsforscher. Jetzt gibt es genügend Menschen, die sagen, na, Zufälle gibt's einfach nicht. Ist doch Schicksal. Was sagen Sie denen?
Es ist interessant, ich habe vor kurzem mit einer hochgläubigen Person gesprochen über genau diese Frage. Und wir haben uns so ein bisschen darauf geeinigt, da gibt es ja diese Parabel oder diese Geschichte in 100 verschiedenen Formen. Ich erzähle sie in einer. Die Idee ist, dass jemand zu Gott sagt, Mensch, lass mich bitte in der Lotterie gewinnen. Und ja, kein Problem. Lass mich in der Lotterie gewinnen. Kein Problem. Passiert nichts. Und dann meinte, warum lässt du mich nicht in der Lotterie gewinnen? Ja, du musst ein Ticket kaufen. Und da haben wir uns so ein bisschen drauf geeinigt. So zwischen dem, was wir überhaupt nicht beeinflussen können und dem, wo jemand wie ich sagen würde, man kann sehr viel beeinflussen, dass man sagt, selbst wenn man dran glaubt, dass man gar nichts beeinflussen kann, es gibt so ein paar Sachen, wo man zumindest, wenn man beispielsweise eben die Augen offen hält auf der Straße, dann sieht man auf einmal nur Cents, nicht die großen Geldscheine wahrscheinlich, aber es ist, wo wir unsere Aufmerksamkeit eben auch parken.
Es gibt ja so alte Sprüche wie, jeder ist seines Glückes Schmied. Sowas erinnert dann auch daran. Glauben Sie daran?
Es ist spannend, also ich bin eher jemand, der immer empirisch das sehen möchte, also der auch wirklich sehen möchte, was sagt die Wissenschaft dazu. Klar, es gibt seit Jahrhunderten ja, dass Leute wie Louis Pasteur und so weiter das Glück quasi die vorbereitet sind, auch favorisiert. Und genau, da gibt's sehr viel in der Richtung. Und jetzt ist halt das Schöne seit ein paar Jahren, dass wir wissenschaftlich auch zeigen können, ja, je nachdem, wenn du beispielsweise deine Aufmerksamkeit auf positiv zufällige Sachen richtest, dann passiert es öfter. Beispiel, wir machen das oftmals mit dem negativ zufälligen, dass man geht auf der grünen Ampel rüber, guckt links, rechts trotzdem noch, könnte vielleicht jemand über die Straße fahren. Warum machen wir nicht das Gleiche mit dem positiv Unerwarteten? Mal eine andere Straße zur Arbeit, Augen offen halten und im Buchladen steht da vielleicht ein Buch und man denkt sich, Mensch, das könnte eine Podcast-Idee sein.
Nur können wir nicht ohne eigenes Zutun Pech haben. Man muss es ja auch auf der anderen Seite betrachten. Wie ist das?
Absolut. Und das ist mir sehr wichtig. Also viel unserer Arbeit ist in absoluten Armutskontexten, wo Leute im Prinzip Unglücksspiralen haben. Stellen Sie sich vor, Sie leben irgendwo in Nairobi in einem Armutsviertel und da verliert man den Job, dann verliert man die Hütte, dann verliert, also es ist eine riesige Unglücksspirale und dafür kann man dann keinen verantwortlich machen. Ich denke, das ist das Wichtige, dass man auf der einen Seite Mindset hat, woran wir arbeiten können. Das ist viel, was wir heute sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch soziale Sachen, die wir angehen müssen, um Möglichkeitsräume für Leute zu bauen. Beispielsweise jemandem aus einem unterprivilegierten Verhältnis, aus einer, nicht nur hier ist ein Studium für dich, eine Scholarship, sondern auch hier sind deine Netzwerke, hier sind Mentoren, die dir helfen können, auch mehr von dieser Serendipität zu haben.
Ja, weil ich denke gerade an den Rollstuhlfahrer, der seit seinem Unfall behindert ist, dem lässt sich ja nicht unterstellen, dass er sein Glück nicht richtig geschmiedet hat. Also da muss man ganz vorsichtig sein, wie man solche Dinge betrachtet, oder?
Absolut.
Das setzen Sie dann in Ihrer Wissenschaft mit um. Und jetzt geht es bei Ihnen darum, die Zufälle positiv zu nutzen. Was haben Sie denn ausgemacht, was die Menschen, die das machen, anders machen? Wie gehen die vor?
Es ist spannend. Also es gibt sehr viele Strategien, die man nutzen kann. Vielleicht hier erstmal zwei Strategien. Eine, wo ich ein riesiger Fan bin, ist zu überlegen, was sind denn die Sachen, die mich zurückhalten? Also wir waren vielleicht ja alle mal in einem Meeting, wo man diese unerwartete tolle Idee hatte, aber man hat sie nicht ins Meeting reingebracht, weil man sich vielleicht nicht das Gefühl hatte, die ist perfekt genug. Und dass man dann im Prinzip gesagt hat, okay, man hätte gesehen, dass es hätte passieren können, aber es ist nicht passiert. Oder auf einer Konferenz, man ist in die tolle Person reingerannt, aber hat sie dann doch nicht angesprochen und ist dann rausgegangen und hat sich überlegt, ach, was hätte passieren können? Und da bin ich ein riesiger Fan zu überlegen, was sind denn die Muster dahinter, dass ich mich zurückhalte und wie kann ich dran arbeiten? Wenn es beispielsweise Angst vor Zurückweisung ist, wie kann ich lernen, dass ich im Prinzip mich ein bisschen umformuliere? In meinem Kopf beispielsweise geht es immer zum, was ist der schlimmste Fall, wenn ich es mache? Ja? Der schlimmste Fall, wenn ich es mache, ist die Zurückweisung, der Stich ins Herz. Und dann habe ich irgendwann realisiert, aber das ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man rausgeht und bereut. Und diese Umformulierung von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man es macht, zu was ist das Schlimmste, wenn man es nicht macht, lässt einen mehr proaktiv sein. Vielleicht eine zweite noch, weil die absolut klasse ist, wie man auch dann selber für sich mehr von diesen Zufällen kreieren kann, ist die Hakenstrategie. Beispielsweise, ich bin Nicole Köster, wenn du auf ein Event gehst, ja, und jemand fragt dich, was machst denn du so beruflich? Ja, so diese Frage, die man immer irgendwie kriegt. Dann würde man nicht nur sagen, ich bin Radiomoderatorin, sondern ich bin Radiomoderatorin. Zurzeit interessiere ich mich richtig für Rock'n'Roll oder für irgendwas, was halt gerade dein Interesse ist, damit die andere Person dann mehr und mehr potenzielle Überschneidungen finden kann und dann nach und nach hat man dann diese Serendipität, die einem mehr und mehr passiert.
Sie schreiben im Erfolgsfaktor Zufall in Ihrem Buch über Ihren ersten Chef. Das war, glaube ich, in einem Café in Heidelberg. Was hat Sie denn an dem beeindruckt?
Ja, das ist der Frieder Strohauer, der hat damals zwei Jungs, die durch die Heidelberger Hauptstraße gelaufen sind und an jedem Café angeklopft haben, mit langen Mänteln und so versuchend als seriös auszusehen, hat er eine Chance gegeben und hat uns dann angestellt. Und der ist jemand, was der richtig gut macht, ist, wenn du dem erzählen würdest, hey Frieda, wir suchen gerade ein neues Haus oder so, dann überlegt der, mit wem habe ich denn die letzten Wochen gesprochen, der irgendwie gerade ein Haus verkauft. Und der sieht immer irgendwelche Verknüpfungen. Und das ist das Spannende, das sieht man eben auch bei Leuten wie Frieda, die sind richtig gut, in jeder Konversation auch zu überlegen, kann ich irgendwas helfen, kann ich irgendwie was beitragen? Und dann passiert auch Serendipität.
Klassischer Netzwerker, würde man einfach sagen, oder? Also dann hat es damit zu tun, wie wir unser Glück beeinflussen können, inwiefern wir die Augen offen halten und gucken, welche Verbindung können wir herstellen. Ist es so?
Und das ist das Spannende auch, dass oftmals ist ja auch die Frage, muss man immer optimistisch sein, um mehr von diesem Glück zu haben, diesem aktiven Glück? Absolut nicht. Also meine Frau beispielsweise, tollste Frau der Welt, absolut wundervoll. Und sie ist nicht immer die optimistischste. Aber sie hat immer dieses aktive Glück, diese Serendipität. Warum? Weil sie wie Frieda im Prinzip, wenn sie eine Konversation hat, überlegt sie sich, kann ich eine Idee mit reinbringen? Kann ich eine Vorstellung machen? Und da geht es eben genau darum, ja, oftmals kommt dieses aktive Glück aus Konversationen. Aber es gibt eben auch sehr viel Hoffnung für Leute, die vielleicht nicht so immer irgendwie mit Leuten reden möchten. Wenn man beispielsweise ein Buch liest und dann denkt, ah, meine Güte, das könnte ja eine tolle Idee sein für einen Film oder einen Podcast. Und das sind halt so Sachen, wo im Prinzip man oftmals diese Verbindungen auch ohne andere herstellen kann.
Nur jetzt erleben ja ganz viele im Alltag, wenn das in der Theorie erstmal so toll klingt, sie kommen mit einer neuen Idee ums Eck und dann wird es erstmal abgeschmettert. Und irgendwann ist die Motivation vielleicht gar nicht mehr da, das zu tun. Also was tun, um sich das zu bewahren, um dann irgendwann doch Glück zu haben? Es hat am Ende mit Arbeit zu tun, oder?
Mhm. Absolut. Und ich glaube, das ist eben auch das Interessante, A, natürlich vom Umfeld. Also in vielen Umfeldern wird ja immer gesagt, ja, gibt uns Ideen. Und dann, wenn man mit einer Idee kommt, dann wird sie nicht wirklich aufgenommen.
Eigentlich will sie keiner haben, es hält ja nur auf.
Eben. Und da geht es halt wirklich drum, ja, und jeder redet ja immer von Innovation und so weiter, aber dann immer, ja, aber erst die anderen, die sich ändern müssen. Ja, und ich denke, da ist natürlich das Spannende zu überlegen, A, in welchem Umfeld bin ich und wo kann ich mich in vielleicht Communities oder in Netzwerke begeben, wo Ideen auch willkommen sind? Und dann aber auch B, die Frage, wie können wir selber so eine gewisse Resilienz auch entwickeln, die uns ermöglicht zu sagen, okay, mein Selbstbewusstsein ist nicht nur auf diese eine Idee fokussiert. Das habe ich bei mir damals gesehen als Mitgründer von Unternehmen. Meine gesamte Existenz, meine existenzielle Angst war immer, ich bin der Mitgründer von. Und als dann ein Unternehmen beispielsweise nicht so gut gelaufen ist, habe ich eine existenzielle Angst gehabt, wer bin ich, wenn ich nicht der Gründer von diesem Unternehmen bin?
Wobei ich denke, Angst diese ja, Idee, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ja vielleicht sogar auch was Gutes ist, weil die Angst kann uns ja vor falschen Entscheidungen sogar warnen.
Das ist spannend, weil also viel unserer Forschung beispielsweise geht auch so in die Richtung, wir schauen uns an, wie Führungskräfte Entscheidungen treffen und wie dann im Prinzip sie rechtfertigen. Und oftmals wird man ja Entscheidungen durch den Bauch getroffen, also Bauchgefühl, und dann rationalisiert man sie. Ja? Also man hat so das Gefühl, okay, das ist das Richtige, und danach fragst du dann einen Berater, gib mir mal 3 Gründe, warum das eine gute Entscheidung war. Oder sich selber dann. Da ist natürlich das Spannende, es gibt dann ja das naive Bauchgefühl, das ist so fight or flight, das ist so aus Angst heraus, wo ich beispielsweise meine schlechtesten Entscheidungen getroffen habe, weil es im Prinzip, ich will hier raus, ich muss hier weg, also ganz schnell eine Entscheidung. Und was wir bei vielen Führungskräften sehen ist, die haben so ein reifes Bauchgefühl, wo sie sagen, lass mich den Bauch anhören, aber dann lass mich hier mit dem Hirn kurz checken, was sagt der mir eigentlich?
Das beides miteinander verbinden.
Genau, deswegen sagt man ja auch so schön, schlaf die Nacht drüber, weil das im Prinzip dann diese Angst ein bisschen erstmal nimmt. Aber ich habe sie komplett recht, diese Idee, wenn man ein bisschen im Prinzip das Gefühl hat, man muss sich schneller entwickeln, weil vielleicht irgendwas Angstliches da ist, kann natürlich auch helfen manchmal.
Christian Busch ist bei uns in SWR1 Leute. Sie sind in Heidelberg aufgewachsen. In Furtwangen haben Sie an der Hochschule studiert und sind jetzt an der New York University. Es gibt 2 Möglichkeiten, die Geschichte zu erzählen. Vielleicht können Sie uns die beiden mal kurz schildern.
Also die eine Geschichte wäre natürlich, dass es linear war. Ja, es war Heidelberg, Furtwangen, dann London, dann New York und es war alles immer toll und alles ist immer ganz geradlinig gelaufen. Und solche Heldengeschichten hört man ja oftmals. Das ist immer nur Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt.
Und man denkt, boah, was hat der alles schon geleistet?
Genau. Und dann, was man dann vielleicht nicht dahinter sieht, ist, dass beispielsweise ich damals ein Jahr wiederholen musste auf der Schule, dann mein Abi so schlecht war, dass ich 40 Bewerbungen schicken musste. Die musste man damals noch in so Bewerbungsbogen schicken, also mit der Post. Ja. Da hat die ganze Familie mitgearbeitet, da zur Post mit der Post zu helfen.
Den ganzen Hefter.
Und dann haben dann irgendwie 1, 2, 3, 4 gesagt, okay, vielleicht du passt bei uns vielleicht rein, Gott sei Dank, Furtwangen war eben darunter. Und da war aber eben die Sache, auf jedem Schritt von der Karriere war im Prinzip so ein Kringel, so da waren irgendwie unerwartete Sachen. Oder die Unternehmen, wo ich teilgenommen habe, es war immer irgendwie, man hat zufällig jemanden kennengelernt und dann ist man weitergegangen. Und das ist mir halt so wichtig in unserer Forschung und eben das auch weiterzugeben, wie unser Leben ja wirklich funktioniert, dass es nicht immer irgendwie Schritt für Schritt für Schritt ist, sondern dass es unerwartete Teil unseres Lebens ist. Und wir werden darauf ja nicht wirklich vorbereitet in der Schule. Und ich denke, das ist halt das Wichtige, da auch ein bisschen ehrlicher zu werden.
Ja, auf so vieles wird man nicht vorbereitet. Sie sind jetzt gerade Vater geworden. Auch darauf wird man nicht vorbereitet. Sich solche Dinge bewusst zu machen und vielleicht dann auch zu gucken, ja, die Biografien auch von den anderen, die verlaufen eben nicht so gerade. Die Resilienz haben Sie jetzt eben angesprochen. Wie können wir die überhaupt bekommen, wenn sie nicht angeboren ist? Das sind ja viele Dinge, die Sie erforschen.
Ja, also ein Schritt, den ich wichtig finde, und das haben wir gesehen eben, dass Leute, die sehr erfolgreich sind, die in unserer Forschung auftauchen, die haben immer irgendwelche Wendepunkte im Leben gehabt, wo vielleicht dann irgendwas Schlimmes passiert war oder sie, ihr Unternehmen fast bankrott gegangen ist und so weiter. Und dann haben sie natürlich das erstmal angenommen und haben gesagt, okay, das fühlt sich nicht gut an und da sollte man ja auch nicht von weglaufen, dass es emotional eben auch schwierig ist. Und ich denke, bei diesen ganzen toxischen, positiven Sachen, da vergisst man ab und zu, glaube ich, dass im Prinzip das Leben ist ja nicht einfach. Aber dann die Frage, sieht man solche Situationen dann als das Ende der Geschichte? Oder ist es im Prinzip dann, da gibt es ja dieses schöne englische Sprichwort, dass wenn man ein Happy End will, darf man die Geschichte nicht zu schnell aufhören. Und ich denke, was man eben oftmals sieht ist, als Beispiel, nehmen Sie an, Ihr Freund bricht unerwarteterweise mit Ihnen ab vor einem halben Jahr und dann fühlt sich das natürlich an, oh mein Gott, das Leben ist vorbei. Und dann irgendwie 6 Monate später, jetzt hier gerade gestern, treffen sie die Liebe ihres Lebens und es fühlt sich richtig gut an. Dazu hatten sie ja, brauchen sie ja diesen Abbruch vorher. Und das ist halt so das Spannende, glaube ich, wenn man sich bewusst macht, ja, viele gute Sachen im Leben haben ja irgendwas auch vorhergehend gehabt, was vielleicht nicht so gut war. Und ich glaube, je mehr man sich das bewusst macht, desto mehr sieht man, dass vielleicht oftmals auch in Momenten mehr Sinn drin ist, als man vielleicht denkt.
Was sind denn dann Ihre konkreten Forschungsergebnisse als Zufallsforscher? Also wie packen Sie das dann in ein Ergebnis?
Ja, also wir schauen uns eben sehr viel an, was machen denn Menschen mit unerwarteten Momenten? Also beispielsweise, wenn Sie ein Unternehmer sind und Sie treffen unerwarteterweise einen neuen Investor auf einer Konferenz, was machen Sie jetzt damit? Und vielleicht, was macht jemand anders nicht damit? Und dann vergleichen wir über die Zeit hinweg, ja, was sind denn die Unterschiede, die die haben? Also beispielsweise, welche Hartnäckigkeit hat jemand versus jemand nicht. Oder eben diese Experimente, die ich vorhin erzählt hatte, sehr spannend, weil die uns eben auch psychologisch zeigen, ja, je nachdem, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinpacken, desto mehr passiert eben was. Und das ist halt das Spannende. Sie können Leute in genau die gleiche Situation packen. Das ist das Wichtige. Es geht nicht darum, jemanden, der sehr reich ist und jemand, der sehr arm ist, die im gleichen... Nein, Leute, die genau ähnlich sind, aber im gleichen Moment dann komplett andere Entscheidungen treffen. Und dann probieren wir eben zu verstehen, was sind dann da die Unterschiede? Wie geht das dann über Zeit hinweg auch anders?
Es gibt ja ganze Bücher voll mit Beispielen von Kolumbus-Entdeckungen Amerikas bis zur Erfindung des World Wide Web. Es gibt diesen Fachbegriff dafür, die Serendipität, diese Zufallsentdeckung, haben wir eben schon gehört. Wie ist das denn bei Ihnen überhaupt zu einem wissenschaftlichen Forschungsthema geworden?
Komplett aus Zufall. Also es war was, wo...
Müssen Sie ja jetzt sagen, oder?
Muss ich jetzt sagen. Aber ist auch so, weil ich habe vor langer Zeit eine persönliche Erfahrung gehabt, eine Nahtoderfahrung, die mich auf so eine Sinnsuche geführt hat und wo ich rausgefunden habe, okay, was mir sehr viel Sinn gibt. Und ich habe auch sehr viel Viktor Frankl gelesen damals, der ja im Prinzip...
Im KZ war und es geschafft hat, sich über die Gedanken und mentale Stärke dann wirklich die Resilienz, die Sie eben angesprochen haben, anzueignen. Was war das denn für eine Nahtoderfahrung? Sie machen die Leute ja neugierig damit.
Genau, also ich hatte einen Autounfall, der mich fast umgebracht hätte und nach der Erfahrung habe ich mir sehr viele Fragen gestellt, so nach dem Motto, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert und so weiter und hatte da eben sehr viele deprimierende Antworten zu und habe dann eben Viktor Frankl gelesen, Trotzdem ja zum Leben sagen, tolles Buch, was im Prinzip darum geht, wie kann ich in den schwersten Momenten trotzdem noch Sinn finden und was mir das dann auch geholfen hat zu verstehen ist, es gibt mir sehr viel Sinn, irgendwie Menschen zu verbinden, Ideen zu verbinden und so die Funken, die davon kommen. Das hat mich dann eben auf so eine Trajektorie gebracht als Unternehmer, als Community Builder und später auch in die Wissenschaft. Und was ich da spannend fand, war, dass die interessantesten, spannendsten Leute, also eigentlich habe ich zielgerichtete Führungen so mir angeschaut, aber die waren irgendwie überall dann, hey, ein bisschen glücklicher. Da wurde halt dann die Faszination, Mensch, gibt es da ein Muster dahinter, dass die das besser machen, aber können wir auch davon lernen? Und das ist halt jetzt so der Fokus.
Und dann haben Sie mal angeklopft in New York University oder vorher in London an der London School of Economics. Die nehmen einen doch auch nicht so einfach. Wie war das?
Das an jeder Stufe waren es immer sehr, sehr viele Bewerbungen, sehr, sehr viele Gespräche. Also das ist genau, was wir vorhin ja gesprochen haben. Das ist, es fühlt, also wenn man es einfach nur im CV sieht, dann ist es Step, Step, Step. Aber es war Kringel, 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 viele schlaflose Nächte und so weiter. Aber ich denke, das macht mir dann auch so Spaß jetzt, so diese Idee, dass man eben nicht genau weiß, wo man in 30, 40 Jahren ist. Und vorher hätte ich das immer als Ängstlichkeit gesehen, weil ja im Prinzip, ich will ja auch planen. Ich bin ja sehr deutsch in mir drin, so nach dem Motto, ich will wissen, wo es hingeht. Aber gleichzeitig eben auch, das Spannende ist ja, wenn man sich dann mehr und mehr so einen Muskel fürs Unerwartete baut, dann sieht man das Unerwartete halt mehr und mehr auch als, es kann mich auch in eine richtig interessante Richtung schicken, die ich gar nicht gewusst hätte, dass ich dahin könnte.
Und bei diesem Begriff Serendipität, das bedeutet so viel wie Wichtiges zu finden, was man gerade nicht suchte. Häufig liegt dem erstmal ein Scheitern zugrunde. Heißt das dann im Umkehrschluss, wir müssen lernen, anders mit Misserfolgen umzugehen?
Ja, vor allem vielleicht Sachen gar nicht so als Misserfolge immer zu sehen, weil es geht ja darum zu sagen, wir müssen nicht immer perfekt sein. Also beispielsweise nehmen Sie die Kartoffelwaschmaschine, wo vor ein paar Jahren hat ein Unternehmen Haushaltsgeräte hergestellt, hat dann Anrufe gekriegt von Bauern. Und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich sagen, unser Plan ist, dass du deine Kleider drin wäschst, wasch deine Kartoffeln nicht drin. Was haben die gemacht? Das Gegenteil, haben einen Schmutzfilter reingebaut und dann war es eine Kartoffelwaschmaschine. Der Punkt ist der, wenn ich jetzt gesagt hätte, es ist ja ein Fehler, dass die Bauern das so waschen, dann sehe ich im Prinzip nicht die Möglichkeit darin. Und da kann man ja ganz einfache Sachen machen, beispielsweise im wöchentlichen Meeting einfach mal fragen, was hat euch letzte Woche überrascht? Und wenn man so eine einfache Frage stellt, dann gucken Leute mehr und mehr nach diesem Unerwarteten, was im Prinzip erst negativ aussieht. Aber eigentlich sagt man dann, ja, unsere Kunden wollen ja eigentlich was ganz anderes.
Was hat Sie hier im SWR1-Studio überrascht?
Wie freundlich jeder ist. Es ist ja interessant, dass ich glaube, wenn man in Deutschland, ich hatte so die Erfahrung immer vor ein paar Tagen, ich habe ja jetzt viel in Deutschland gemacht über die letzten Tage. Es gibt ja immer sehr verschiedene kulturelle Aspekte, wie Leute direkt eine Konversation anfangen. Und ich hatte hier im Studio das Gefühl, jeder hat direkt, war immer ja, sehr freundlich und tolle Konversationen gehabt.
Nicht so typisch deutsch?
Du, also ehrlich gesagt typisch deutsch. Ich kenne sehr viele tolle Deutsche, also denke aber, wenn typisch deutsch heißt, das vielleicht nicht direkt yay, wow, dann ja.
Bevor Sie dieses Buch geschrieben haben, wenn man sich dann an so ein Projekt macht, also es gibt ja dieses Hochstapler-Syndrom und ich glaube, das erleben viele im Alltag. Also wenn ich mich an die Arbeit mache und dann denke, oh wei, kann ich das überhaupt? Wie war das bei Ihnen?
Sehr spannend ist auch, ich mache sehr viele Workshops mit Führungskräften und wenn die sich vertrauen und wenn man im Raum einfach mal fragt, wer von euch hat Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom, da gehen 50, 60, 70% der Hände hoch, weil im Prinzip viele Leute, die schnell rennen und immer irgendwie weiter, dass man natürlich sehr viel das Gefühl hat, ah ja, Mensch, so weit bin ich noch nicht, dass im Prinzip ich so toll bin, wie andere Leute denken, dass ich's bin. Was ich sehr spannend fand, war, dass im Prinzip konstant, also alles, was ich jemals im Leben gemacht habe, da ich jemand bin, der immer irgendwie weiterlernen möchte und immer auch irgendwie verstehen möchte, was man noch so lernen kann, konstant habe ich das Gefühl, Mensch, okay, da muss ich noch mehr machen, da muss ich noch mehr machen. Und da finde ich es halt immer sehr spannend, auch von Leuten zu lernen, die das dann eben positiv verwenden. Weil da kann man sich ja zurückhalten oder man sagt, okay, wie kann ich damit umgehen?
Wenn Sie jetzt gerade die Führungsebene, die Chefetagen ansprechen, da möchte man ja meistens kontrollieren, weil Kontrolle schafft Sicherheit. Im Grunde verkaufen Sie denen aber jetzt das Gegenteil. Wie reagieren die denn?
Das Spannende ist ja, dass es ja oftmals eine Kontrollillusion ist. Also dass man im Prinzip, ich will der Vorstandsvorsitzende sein, der sagt, ich habe einen Plan und dann ist genau das passiert. Und keiner glaubt es, ja, weil im Prinzip es niemals eine gerade Linie ist.
Wie geht der Spruch? Pläne sind dazu da, sie über den Haufen zu schmeißen,
genau,
oder?
Genau. Und der Punkt ist halt, dann man denkt ja immer, es ist Plan versus Zufall. Und unsere Forschung zeigt eben, nein, die spannendsten Führungskräfte bilden den Plan, machen den Plan als machen den Zufall als Teil des Plans. Als Beispiel, wie wir vorhin überlegt haben, man sagt irgendwie ein Unternehmen wie Mastercard sagt, wir wollen 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem waren, ins Finanzsystem reinholen. Das ist unsere Vision, unser Purpose, die Richtung, wo wir hinwollen. Hier ist eine Strategie, aber wir sagen euch jetzt schon, dass wenn Hilda in Hildesheim uns sagt, dass wir die Strategie hier nicht funktioniert, dann passen wir die an und das ist Teil unseres Plans. Und ich denke, wenn man das von Anfang an klar macht, dass es darum geht, ich kann dir keine Gewissheit geben, aber ich kann dir Klarheit geben. Dann im Prinzip gibt man die Kontrollillusion auf, aber man gibt nicht auf, dass man ja trotzdem noch Autorität bauen will, weil man im Prinzip schon irgendwie planen möchte. Und das ist ja auch unglaublich wichtig, um Prioritäten kennenzulernen und so weiter.
Wobei Sie ja manche Beispiele sagen, man soll ein Projekt, das nicht funktioniert hat, damit soll man experimentieren und es weiterverfolgen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, vielleicht war es genau gut, dieses Projekt einfach in die Schublade zu legen und es da auch liegen zu lassen, weil manche Dinge einfach gar nicht taugen.
Und das ist das Spannende, dass man eben auch Filter entwickelt, zu sagen, okay, diese Ideen machen Sinn, diese Ideen machen nicht Sinn. Aber das Problem ist halt, dass man oftmals in Unternehmen vor allem, aber auch generell Familien und Organisationen, man spricht immer gerne drüber, was läuft, aber man spricht nicht wirklich drüber, was nicht klappt. Aber das sind ja, wo man am meisten voneinander lernt. Und was Sie gerade angesprochen haben, da gibt es halt so tolle Praktiken, die man anwenden kann. Beispielsweise, wenn man in einem Meeting ist und einfach mal jeden fragt, teile mal eine kleine Geschichte von irgendwas, was in den letzten Monaten nicht so gut gelaufen ist und was du davon gelernt hast. Und wenn das ein paar Leute machen, und das Wichtige ist, dass es jeder macht, also nicht, dass eine oder einer nur die Hosen runterlässt und jeder andere kann dann irgendwie in den Rücken stechen, ja, sondern dass im Prinzip jeder es machen muss. Und wenn es dann jeder macht, ist es unglaublich, wie oft dann irgendwie Leute sagen, ah Mensch, hey, das ist ja interessant, dass du hier eine Technologie hattest, die vielleicht ein Glas, so eine Glasscheibe, die irgendwie das Licht nicht reflektiert, wo der Markt nicht so groß war, jetzt haben wir nicht gemacht. Und dann sagt jemand anders, ja, aber können wir das nicht für Solar nehmen, weil es viel Energie aufnimmt. Und so Sachen, dass man im Prinzip eine Idee ab und zu vielleicht einfach nicht gut im Kontext war. Aber wenn man einfach mal drüber spricht, man auch lernt, dass es in anderen Kontexten funktionieren könnte. Und wenn man da ganz einfache Praktiken hat, dann kommen die tollsten Sachen auch zustande. Und dann kann man ja immer noch beerdigen danach, wenn man sagt, okay, das passt jetzt gerade nicht.
Es gibt ja viel Kritik an der permanenten Selbstoptimierung. Haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Weil man könnte ja auch den Erfolgsfaktor Zufall so verstehen, dass es heißt, dass wir immer besser und erfolgreicher werden müssten.
Das ist interessant, weil da geht es ja wirklich darum, was ist die Definition von Erfolg? Und meine Definition von Erfolg ist nicht absolute Optimierung von allem. Weil als jemand, der bisher jetzt 2 Nahtoderfahrungen hatte, kann ich Ihnen sagen, wenn man fast tot ist, dann ist einem völlig wurscht, ob man 3 Autos oder 4 Autos in der Garage hat. Nicht, dass ich das hätte, leider, aber es ist so, dass im Prinzip andere Sachen wichtiger sind. Bei dieser Denkweise geht es eher darum zu sagen, lass mich für mich definieren, was mir gerade wichtig ist. Beispielsweise sinnvollere Beziehungen zu haben oder vielleicht auch das Gefühl zu haben, dass ich im Leben so gelebt habe, dass es meinen Werten entspricht. Und dass man dann eben sagen kann, okay, jetzt, wenn ich das Leben habe, werde ich ein paar Sachen anders machen, damit ich im Prinzip auch das wahrscheinlicher mache, dass es so passiert. Dass man da im Prinzip dann eher Lebensfreude von kriegt. Beispiel, ab und zu gibt es ja Menschen, die sagen, ich bin ja eher der Pechvogel, das bin ich sowieso und das bleibt auch immer so. Und dann machen wir immer einen Deal und sagen, okay, dann probier mal ein paar andere Sachen, setz mal ein paar Haken anders, frag mal offenere Fragen, nicht nur, was machst du so, sondern was macht dir Spaß? Und dass man dann im Prinzip sagt, das Schöne ist ja, dass es sehr viel Forschung gibt, dass man eben nicht statisch ist, dass man keine statische Person sein muss, sondern dass man sich verändern kann. Und in ganz kleinen Schritten, dass man nicht sagt, du musst jetzt vom Pechvogel zum Glückspilz werden, sondern einfach, frag einfach mal ein paar offene Fragen, setz mal ein paar Haken und dann schau mal nach ein paar Wochen, dass du dann siehst, ah wow, ich habe ja viel mehr Lebensfreude, wenn ich das mache.
Wie haben Sie sich denn persönlich während dieser Forschung entwickelt und verändert? Haben Sie eigene Veränderungen festgestellt?
Konstant. Also ich habe sehr viel über mich selber gelernt. Ich habe auch sehr viel beispielsweise gelernt, dass ich auch konstant immer noch lerne, wie ich das besser machen kann, weil ich ja sehr viel auch von anderen lerne. Also es ist ja das Schöne, wenn man Forscher ist, dass man im Prinzip das von anderen vor allem lernt und dann aufschreibt und dann probiert es auch selber anzunehmen. Aber ich hatte es beispielsweise während Covid wieder, wo ich hatte Covid ganz am Anfang, als es ausgebrochen ist in New York. New York war ja komplett, also da waren wirklich Lastwagen mit Leichen, weil die Hospitals waren so voll und es war eine sehr dramatische Szenerie damals. Und da hatte ich Covid, als es die Info noch nicht gab. Und da war auch so die, wo ich erstmal so, wow, emotional fühlt sich das richtig schlimm an. Da muss ich mich halt selber auch dran erinnern. Christian, du redest den ganzen Tag darüber, dass irgendwie man noch irgendwie was draus machen kann. Dann überleg doch mal, was du jetzt aus der Situation noch machen kannst. Und das war schon so ein Prozess, wo ich mich sehr aktiv auch wieder an Viktor Frankl und so weiter erinnern musste.
Was sagen Sie den Leuten, die sagen, oh, ich will jetzt gar nicht im Café mit jedem sprechen. Und wenn ich an der Schlange stehe, ich möchte gar nicht mit jedem einen Smalltalk machen. Weil so Typen sind wir ja manchmal einfach auch.
Absolut. Vor allem heimlich Introvertierte wie ich, also die so ab und zu mal extrovertiert komplett sind. Jeder denkt, du bist so extrovertiert, aber im Endeffekt bist du eigentlich relativ introvertiert. Und da ist wirklich die Sache im Prinzip, dass das Schöne ist, man kann sich aussuchen, wer möchte ich sein. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, muss halt ab und zu mal auf eine Konferenz gehen, dann überlege ich mir halt mal, was sind denn 3 Sachen, die ich gerade spannend finde in meinem Leben oder wo ich neugierig bin. Ich muss ja eh mit Leuten reden. Warum mache ich dann nicht die Konversation einfach ein bisschen interessanter, als sie sein könnte? Es geht jetzt nicht darum, dass man dann mit jedem redet. Absolut nicht. Das kann uns helfen, natürlich mehr Serendipität zu haben. Aber ich bin ein riesiger Fan, sich zu überlegen, was passt mir denn am besten? Was ist authentisch? Und was man da sieht, ist, in Amerika geht man auf eine Konferenz und du wirfst 20 Haken, ja, nach dem Motto, ich mache das und das und das. In Hamburg, dann wirft man halt einen halben Haken. Ja, und das sind halt so
Reicht
Sachen.
Ja.
Und deswegen, es kommt auch ganz auf den Kontext an und wie man sich selber fühlt. Aber darum geht es ja auch, dass es so viele verschiedene Strategien gibt, dass man sich die aussuchen kann, die einem am meisten liegt.
Würden Sie jetzt sagen, ja, Sie sind glücklicher als zu der Zeit, bevor Sie die Forschung begonnen haben, wenn Sie vom Erfolgsfaktor Zufall als Glücksfaktor sprechen?
Ich habe für mich sehr viel gelernt in der Phase. Ich glaube, mein Kern, warum ich derzeit sehr zufrieden bin, ist meine Frau und meine Tochter. Das könnte ich wahrscheinlich auch ohne die Forschung aber haben. Aber es hat es mit Sicherheit wahrscheinlich gemacht, dass wir uns kennengelernt haben. Also gehe davon aus, dass es vielleicht doch einen kleinen Einfluss hat. Aber ich glaube, generell ist es eher umgekehrt, dass im Prinzip meine Lebensphilosophie und wie ich es intuitiv über die letzten Jahre, Jahrzehnte mein Leben gelebt habe, ist im Prinzip so ein Serendipitätsdenken. Und das war jetzt einfach eine riesige Ausrede zu sagen, Mensch, ich kann es einfach mal auch runterschreiben. Also ich denke, es war auch intuitiv schon sehr lange da.
Zufallsforscher Christian Busch bei uns in SWR1 Leute. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen darüber, wie wir unser Glück selbst in die Hand nehmen können und es vielleicht wissenschaftlich auch ein bisschen beeinflussen können. Viel Fragen habe ich schon gelernt. Was wären so 3 Punkte, die Sie uns mit an die Hand geben?
Also der erste Schritt wäre wirklich zu sagen, was ist es denn in meinem Leben, was mich zurückhält? Also wirklich überlegen, was waren Situationen in meinem Leben, wo was Gutes hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, wo ich es gesehen habe. Also beispielsweise, wo man vielleicht in einer Konversation war und eine unerwartete Idee hat, aber sie nicht mit reingebracht hat. Und dann überlegen, was hat mich denn zurückgehalten und dann daran ein bisschen arbeiten. Angst vor Zurückweisung, dann beispielsweise zu sagen, okay, wie kann ich mich mit solchen Dingen umgehen? Zweiter Punkt vielleicht diese Hakenstrategie. Wie kann man im Prinzip überlegen, wenn mich jemand fragt, was machst du so? Dann sagt man vielleicht, ja, ich arbeite zurzeit zu Hause, aber was mich wirklich interessiert ist, wie man Kinder erziehen kann, weil ich zurzeit, wir haben gerade ein neues Kind gehabt und das interessiert mich gerade, wie bei mir beispielsweise, das wäre jetzt mein Haken zu
Sie
sagen,
ich lerne viel. Sie sind junger Vater und wollen viel lernen über Kindererziehung.
Genau, das wäre ein zweiter Punkt. Und ein dritter Punkt ist halt wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch so diese Frage, wie wir, und das kommt eben, worüber wir gerade gesprochen haben, die Welt anschauen. Und dass wir wirklich nicht nur immer das positiv Unerwartete im Negativen sehen, sondern auch im Positiven. Also einfach mal auf die Straße schauen, im Buchladen schauen und einfach mal überlegen, hey, wie hängt das zusammen mit den anderen Sachen und Menschen in meinem Leben? Und dann kommt und sieht man vielleicht, Mensch, der Udo neben mein Nachbar, der interessiert sich doch eigentlich für das und das, dann bringe ich ihm das vielleicht einfach mal mit. Und dann sieht man mehr und mehr von diesen Verknüpfungen.
Das ist nur so schwer, wenn ich dann gerade in einer Situation bin, vielleicht ist die Familie von Armut betroffen, ich verliere meinen Job und dann kommt jemand, ein Wissenschaftler wie Sie daher und sagt, ja, guck doch mal anders auf die Welt. Also das ist schon eine ganz schön große Aufgabe, oder?
Und das ist halt genau das Spannende, was uns ja auch zu Viktor Frankl zurückbringt, dass da wirklich darum geht zu sagen, was kann ich nicht kontrollieren? Also da gibt es ja viele genau solche Fragen, wo man sagt, okay, das kann ich nicht kontrollieren und das muss man annehmen und da sollte man ja auch nicht von wegrennen. Das ist ganz anders als so diese toxische Positivität, wo man sagt, ja, manifestier es einfach und so. Nee, Da muss man natürlich, da kann man nicht viel ändern. Und dann gleichzeitig sich zu überlegen, was kann ich denn eigentlich hier beeinflussen? Und da war eben Viktor Frankl ja, vielleicht nur ganz kurz zum Kontext, weil der ja damals in der schwierigsten Situation, die man sich vorstellen kann, in einem Konzentrationslager. Und er hat gesagt, objektiv gibt es überhaupt keinen Sinn hier drin. Aber subjektiv kann ich einen kreieren. Beispielsweise, ich kann morgen noch mit anderen Mitgefangenen sprechen und sie besser sich fühlen lassen. Und jetzt habe ich einen Grund, morgen früh aufzustehen. Und das haben wir mit unseren Studis beispielsweise gemacht, wo als Covid passiert ist, war eben die Frage, Mensch, ich bin hier aus China, aus Indien, gerade nach New York gekommen, kenne keinen hier, was machen wir jetzt? Und da war der Deal zu sagen, okay, hast du vielleicht eine Nachbarin, einen Nachbarn, die vielleicht nicht zum Supermarkt gehen können, weil sie sich anstecken könnten, dann bring ihnen das Essen jetzt. Jetzt hast du einen Grund, morgen früh wieder aufzuwachen. Und ich denke, probieren zu überlegen, was kann ich kontrollieren und wie kann ich einen Sinn schaffen. Ich denke, das ist immer interessant. Und es ist natürlich manchmal schwieriger als in anderen Umständen.
Also selber ins Tun zu kommen, das höre ich daraus, ist ganz wichtig. Und nicht zu sagen, die Situation ist gerade einfach so beschissen, ich kann gar nichts machen. Doch vielleicht irgendwie was ganz Kleines kann ich selber machen, das ich selber in der Hand habe. Das ist, glaube ich, wichtig, oder?
Ja, und wirklich, es kommt auf dieses alte Sprichwort zurück, dass man sich die Situation nicht immer aussuchen kann, aber immer die Antwort auf die Reaktion. Und dass darin unsere Freiheit und eben unsere Serendipität liegt.
Sie haben jetzt viele Jahre an diesem Thema geforscht, Zufallsforschung. Was wird denn das nächste Thema?
Ganz ehrlich, das ist ein Thema, was mich so fasziniert, was ich als so einen tollen Weg gesehen habe, um Lebensfreude bei so vielen Menschen zu erreichen. Da sind die nächsten Jahre meines Lebens voll drauf fokussiert.
Also es gibt noch so viele Zufälle zu erforschen. Ja. Dann alles Gute dafür, Christian Busch.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.